es gibt, hilft nur Prävention. Und dies bedeutet eben, die Wildschweinbestände klein zu halten. Denn ist die Seuche mal da, ist es schwierig, diese zu bekämpfen, wie das Beispiel Italien zeigt. Mittlerweile liegt der Wildschweinkadaver bei der lokalen Kadaverstelle. Eine Tierärztin untersucht das Tier.
Also wir nehmen zwei Tupferproben, das sind so Tupferproben, entweder Bluttupfer oder aus der Milz.
Diese Proben gehen dann im Ernstfall mit Blaulicht nach Bern ins Labor, wo innerhalb 24 Stunden das Schweinepestvirus nachgewiesen werden kann. Mit dem Abtransport des Kadavers ist auch die Übung zu Ende. Unlängst wurden in Italien erkrankte Wildschweine 40 Kilometer vor der Grenze zum Tessin entdeckt. Dass die Schweiz sich vorbereitet, tut also Not.
Eins nach eins. Wir dürfen die Fehler der Männer nicht wiederholen, sagt Imke Wübenhorst. Sie ist Cheftrainerin der IB-Frauen und im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz Gast im Tagesgespräch. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Dominik Rolli.
China hat auf die neuen Zölle aus den USA reagiert und Gegenzölle verhängt. Auf Waren aus den USA will China ab nächster Woche Zölle von 34% erheben. Zudem plane China, bei der Welthandelsorganisation Klage gegen die US-Zölle einzureichen. Das teilt das Finanzministerium in Peking mit. Die Ankündigung aus China hat an den Börsen in Europa Turbulenzen ausgelöst. So verlor etwa der deutsche DAX zeitweise über 4%. Im tiefroten Bereich ist aktuell auch der SMI. Hier dürfte noch eine weitere News von heute Vormittag ausschlaggebend sein. Trump hat nämlich durchblicken lassen, dass er bald auch Pharmaprodukte mit Zöllen belegen will. Die Pharmabranche ist für den größten Anteil der Exporte der Schweiz verantwortlich. Die ETH Zürich hat entschieden, einen Fragebogen der USA nicht zu beantworten. Darin ging es um Diversität, Gleichheit und Inklusion, welche US-Präsident Trump verbannen will. Die ETH erhielt einen Fragebogen im Zusammenhang mit einem Projekt, das von den USA mitfinanziert wird. SRF Verkehrsinfo von 13.02 Uhr. Stau in der Region Zürich vor dem Gubrestunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon, auf dem Westring ab Urdorf Nord und auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. 2 Kilometer Stau im Moment und knapp 30 Minuten Wartezeit ab Wassen.
Das Tagesgespräch mit Simon Holliger.
Ganz herzlich willkommen. Das ist das Tagesgespräch live aus dem grossen Saal des Radiostudios Bern, besetzt bis auf den letzten Platz. Schön, dass Sie alle da sind. Mein Gast heute ist eine Fußballpionierin und die Trainerin des aktuell besten Frauenfußballteams der Schweiz. Unser Gast ist die IB-Trainerin Imke Wübenhorst. Herzlich willkommen im Tagesgespräch.
Hey, schön hier zu sein.
Heute Abend spielt die Frauennationalmannschaft gegen Frankreich in der Nations League. Es dauert noch knapp 100 Tage bis zum Start der Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz. Wir reden heute über Frauenfußball, über den Aufschwung, der erwartet wird, aber auch darüber, warum der Aufschwung dem Sport schaden könnte. Wir reden über Frauen im Fußballgeschäft, darüber, was sie zuweilen aushalten müssen. Imke Wübenhorst, ich habe gesagt, Sie trainieren das aktuell beste Team der Schweizer Frauen. Ich nehme an, das ist die Musik in Ihren Ohren, das zu hören.
Genau, ich wollte gerade sagen, sehr schön, das so zu hören. Und ich glaube, da sind wir jetzt einen langen Weg gegangen. Wir haben viele Mädels aus der eigenen Jugend, die wir aufgebaut haben. Wir haben den Kader größtenteils auch über die letzten Jahre so zusammengehalten. Und es ist schön, jetzt da zu stehen, wo wir stehen. Und es ist ganz knapp oben, von daher, es ist noch ein enges Rennen und jetzt kommen die Playoffs. Also ich bin gespannt, wer da zum Schluss ganz oben steht.
Eben, Sie haben ja die Ligaphase Ende März auf dem ersten Platz abgeschlossen. Nun geht's dann in die Playoffs, eben für Sie als Spitzenreiter. Und Ihnen ist es ja gelungen, die finanziell besser gestellten Teams Basel und Servette am allerletzten Spieltag noch zu überholen. Und dieser allerletzte Spieltag war gleichzeitig Ihr Comeback. Sie kamen damals zurück nach einem Mutterschaftsurlaub, gewannen das Spiel an der Seitenlinie. Also fast ein Hollywood-reifes Comeback eigentlich.
Doch, genau. Also es war auch mit Tränen in den Augen, muss ich sagen. Das war wirklich schön. Ich muss aber auch sagen, dass mir das ja super vorbereitet wurde. Mein Stellvertreter Rolf Kirchhofer, sportlicher Leiter, hat in der Phase meiner Mutterschaft übernommen und hat das halt einfach ja super so weitergeführt.
Immer gewonnen auch, oder?
Jedes Spiel gewonnen, genau. Und da gibt er mir so eine Bühne in meinem Comeback-Spiel und das war natürlich ja was ganz Schönes und ich glaube, das zeigt auch, wie eng wir alle zusammengerückt sind, auch in so einer Phase und wie jeder da für den anderen einsteht und wie wir auch eine Sprache sprechen, ob auf dem Platz oder außerhalb des Platzes, dass auch die Übergänge so gut liefen und ich wirklich eine Woche trainiert habe und dann dort auftrippeln durfte und dann natürlich noch mit dem glücklichen Ende auf dem Platz in Basel, dass wir halt durch das Unentschieden Basel-Servit dann wirklich an die Tabellenspitze gekommen sind. Das war natürlich schon ein Traum und ich glaube, das hat man bei unserem Jubel und ich glaube, das hat man allen angemerkt, wie stolz und froh wir waren, dass wir das wirklich in dieser Saison schon erreicht haben.
Aber wie war das für Sie? Sie kamen zurück nach 14 Wochen Baby, also da war das Baby im Mittelpunkt und dann die große Bühne, das Wankdorf mit einem Zuschauerrekord. So viele waren noch nie an einem Spiel eines Frauenteams. Welche Emotionen hatten Sie da? Das Baby war auf der Tribüne, oder? Bei Ihrer Mutter.
Ja, genau. Mein Partner und meine Mutter haben sich um das Baby gekümmert und ich wusste, dass es da in besten Händen ist und ich muss wirklich sagen, eben durch diese familiäre Unterstützung und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das so haben darf, aber auch, weil eBay halt viele Dinge einfach ermöglicht. Ne? Wenn das jetzt ist, dass ich jetzt ja noch stille und das dann auch irgendwie alles bewerkstelligen muss, trotz eines 100%-Jobs, kommen Sie mir da auch wirklich gut entgegen. Aber emotional kann ich sagen, die Geburt ist was sehr, sehr Schönes, aber zu wissen, dass man am Ende der Quali-Phase auf Platz 1 steht, also das war nicht minder schön. Das darf man so fast nicht sagen, aber ich muss sagen, das war schon so ein wirklich Peak in meiner bisherigen Trainerkarriere und ja, wie gesagt, das auch noch mit so einem ja tollen Club und mit so guten Strukturen zu erreichen, das war schon auch etwas, wo ich sage, ja, wir haben es uns nicht erkauft, sondern wirklich erarbeitet.
Nervt es Sie, dass ich Sie jetzt auf das Baby angesprochen habe? Würde man vielleicht bei einem Trainer einem Mann nicht tun?
Nee, also mich nervt es überhaupt nicht und ich finde es auch ganz natürlich, dass eine Frau eine andere Rolle hat, auch wenn sie ein Baby bekommt oder sie trägt das Baby nun mal aus und so wie ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich stille, ist das ja auch nochmal was anderes und natürlich ist dann die Herausforderung ganz andere, als wenn ich der Mann bin und eben die Frau ja schon den größten Anteil gerade zu Beginn. Also mein Partner ist total offen und er unterstützt mich sehr, er macht sehr viel im Haushalt, aber das Stillen kann er mir nicht abnehmen und das Abpumpen auch nicht, ja, und also deswegen ist das schon so, dass man da vielleicht noch irgendwie das mehr thematisiert und da vielleicht mehr organisatorisches Know-how zugehört, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und deswegen ist es, glaube ich, verständlich.
Auch bei den Spielerinnen werden Schwangerschaften während der Aktivzeit immer mehr zum Thema für Vereine. Und gerade Norwegen diese Woche angekündigt, dass den Spielerinnen in der höchsten Liga automatisch eine Vertragsverlängerung um ein Jahr angeboten wird, wenn sie schwanger werden. Also eine Schwangerschaft soll eben nicht zu einem Karriereknick oder sogar Karriere ausführen. Ist das der richtige Weg?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, mittlerweile ist es so, dass die Frauen generell länger im dem Fußball erhalten bleiben. Früher war es noch so, dass die Dropout-Quote gerade ja bei jungen Spielerinnen noch sehr hoch war, eben weil man nicht viel damit verdient hat. Und dann haben sie sich gesagt, warum sollte ich einen Job 100% machen, abends noch trainieren, am Wochenende unterwegs sein, gar keine Freizeit mehr haben. Und jetzt ist es ja mittlerweile so, dass die Mädels so entlohnt werden, dass sie vielleicht gerade davon leben können oder eben nur noch 50% arbeiten und deswegen auch länger dem Sport erhalten bleiben. Und wenn sie jetzt älter werden, dann ist es natürlich, also biologisch, man denkt ja immer, man ist noch so jung, aber irgendwie wird man ja doch älter. Und ich glaube, dann ist es schon wichtig, dass wenn man einen Kinderwunsch hat, dass man das dann auch als Verein den Spielerinnen ermöglicht. Und genauso hat ja Ernst Graf, unser Verwaltungsratmitglied, schon in der Zeitung gesagt, dass auch wir überlegen, in welche Richtung wir da gehen können, um da unsere Spielerinnen weiterhin zu unterstützen.
Also das könnte auch bei eBay so kommen, dass man die Verträge verlängert, wenn eine Spielerin schwanger wird.
Doch, auf jeden Fall, ja.
Sie haben ja 2018 in Deutschland ein Männerteam trainiert in der vierthöchsten Liga. Das hat vor Ihnen noch fast keine Frau gemacht. Inka Grings war so in einer ähnlichen Zeit, auf einem ähnlichen Niveau. Das war keine einfache Zeit für Sie. Sie waren mit Sexismus und Beleidigungen konfrontiert. Können Sie uns beschreiben, was Sie erlebt haben als Trainerin einer Männermannschaft?
Puh, also... Ja, also erstmal sage ich, und das ist wirklich so, es ist egal, ob man Männer oder Frauen trainiert, das Spiel ist das Gleiche.
Und ist das Spiel das Gleiche?
Das Spiel ist das Gleiche, ja. Es geht um die gleiche Belastungssteuerung, es geht darum, dass es verschiedene Charaktere gibt in der Mannschaft, dass es wichtig ist, wie man empathisch mit diesen Spielern umgeht, dass man sie alle hinter sich versammelt, weil auf dem Fußballplatz ist halt wichtig, dass man zusammen agiert und eben auch für den Trainer spielt und nicht gegen den Trainer. Ich glaube, das kennen wir gerade aus dem Profigeschäft, wo es manchmal anders ist. Und ja, generell ist es einfach so, dass auch taktische Dinge ähnlich sind, technische Dinge. Es ist vielleicht ein bisschen so, dass man bei Spielverlagerungen langen Bällen vielleicht da ein bisschen, weil die Männer spielen sie aus dem Fußgelenk, wo man bei Frauen wirklich schon 1-2 Meter vielleicht dann nochmal braucht und nochmal Zeit hat, sich abzusetzen. Aber generell ist es das gleiche Spiel und die gleichen Gegebenheiten. Es gibt so zwei Unterschiede, die ich festmachen konnte, und das ist einmal die Kritikfähigkeit. Und ich möchte da jetzt keinem zu nahe treten, aber es ist wirklich so, dass Männer sich sehr, sehr schwer damit tun, in der Öffentlichkeit kritisiert zu werden. Und wenn man eine Analyse macht vor der Mannschaft und dann kritisiert man etwas, dann fühlt der Spieler sich schon sehr doll angegriffen. Meist auch, weil sie sich eigentlich schon ein bisschen weiter sehen, als sie vielleicht sind und sich selber gar nicht so gut einschätzen können.
Es ist aber auch hart, oder, in der Öffentlichkeit kritisiert?
Also Öffentlichkeit meine ich gar nicht öffentlich, das würde ich nie machen. Also ich stelle mich auch so immer vor meine Mannschaft und würde es nicht in der Öffentlichkeit vor Fernsehen oder Zeitung, aber vor der Mannschaft allein schon. Und das ist schon für sie etwas, ja, womit sie schlechter umgehen können. Wenn man das mit Mädels macht, ist es eher so, dass diese Mädels dann denken, oh nein, ich bin nicht gut genug, und es nagt sofort an ihrem Selbstwertgefühl. Für Selbstvertrauen. Und da ist ein Riesenunterschied und die Leidensbereitschaft. Wohingegen Frauen wirklich sagen, jetzt Imke, einer geht noch, ein Lauf geht noch. Sagen die Männer schon, ah, das war auch schon ganz schön viel, Imke. Ich war in der 3. Liga und durfte das Spielersatztraining dort immer montags, wenn die am Wochenende nicht viel gespielt haben, nach einem Durchgang kamen die, ja, Imke, Alter, so eine anstrengende Übung, könnten wir nicht schon, ich sage, nee, komm, machen wir. Und die Mädels sagen dann ganz ehrlich nach dem 2., hey, komm, ich glaube, einer geht noch, damit wir wirklich fit sind wieder für nächste Woche. So. Also das ist schon auch ein Unterschied. Diese beiden.
Ist das wirklich so?
Ja.
Das ist nicht ein Klischee,
ist so. Okay. Genau, auch wenn es, also ja, häufig als Klischee, aber ich habe genau diese Erfahrung auch wirklich am eigenen Leib machen dürfen.
Und dann haben Sie aber auch Beleidigungen erlebt, oder? Als Trainerin einer Männermannschaft. Können Sie uns da noch ein bisschen beschreiben, was Sie erlebt haben, dass man eben auch Ihre Glaubwürdigkeit angezweifelt hat?
Ja, genau. Also ich glaube, Beleidigungen sind das eine Ding, ja. Also wenn euch, also egal wer wen es trifft, wenn da jetzt jemand einem zuschreit auf öffentlicher Straße oder in einem Stadion und dann irgendwelche wirklich unterste Schublade Beschimpfungen, dann guckt man denen ins Gesicht und denkt, okay, ich weiß, welches Geisteskind sowas mir hier zuruft, und dann war das für mich irgendwie kein großes Problem, kann ich ehrlich sagen. So, das war dann okay, und es war einfach ein Fan und meine Mannschaft hatte gewonnen, und dann kann ich das auch irgendwie alles gut einordnen. Ein Problem ist es manchmal, wenn man wenn man in der Arbeit ist und dann immer das Gefühl hat, man muss sich in seinem Setting, muss man sich immer noch profilieren. Also man kämpft nicht nur, oder man bereitet sich nicht nur auf den nächsten Gegner vor, sondern man hat schlimmsten Fall im eigenen Stall, also in seinem eigenen Verein noch jemanden, wo man immer das Gefühl hat, man muss da nochmal beweisen und nochmal sagen, hey, taktisch haben wir das ja so und so gelöst, weil man immer noch dieses Gefühl hat, man muss nochmal, ja, sich beweisen.
Das hatten Sie manchmal.
Und das macht müde. Ja, also mit meiner Mannschaft an sich oder mit denen, die wirklich nah an meinem Umfeld zusammengearbeitet haben, nicht, gerade wenn ich mir den Staff als Cheftrainerin selber aussuchen konnte. Aber beispielsweise habe einen Spieler gescoutet für Viktoria Köln in der 3. Liga und sitze auf der Tribüne in Duisburg und guckt mir da einen Spieler an, und dann sitzt ein Berater neben mir, ja, Berater, ganz spezielle Menschen so, und dann sagt er so und sagt, ja, und die spielen da mit ihrer Fünferkette, und ich denk so, hey, du Idiot, nein, die spielen in Viererkette, was erzählst du da? So, und das ist, also das habe ich mir dann gedacht, und das ist dann immer schwierig, dass man da dann nicht dazu verfällt, so dem auch noch die Welt zu erklären, sondern einfach sagt, ja, komm, dann spielen sie halt mit einer Fünferkette in deiner Welt, und ich sehe es anders so, ne? Das ist so ein bisschen, und da verliert man sich manchmal, und das ist sehr, sehr aufreibend, weil man möchte ja eigentlich nur seinen Job gut machen und kämpft aber so viel nach außen, dass man zu viel Kräfte verliert, und das ist das, was mich mehr gestört hat als Beschimpfungen, über die man wirklich nur lächeln kann.
Und wie gingen Sie damit um? Also haben Sie, Sie haben jetzt gesagt, haben Sie nicht interveniert bei dieser Fünferkette, also haben Sie sich da so auch ein bisschen zurückgezogen?
Ja, also ich sag, solange man ja sehr resilient ist und auf vielen Ebenen irgendwie gut aufgestellt ist, ist das alles gut zu ertragen. Aber ich hatte dann auch eine Phase, wo ich irgendwann gesagt hatte, okay, es wird mir hier zu mühsam, zu anstrengend. Und ich merke, dass meine Haut dünner wurde, wenn das häufig der Fall ist. Und das war beispielsweise bei Viktoria Köln, wo wir im Trainerteam, ich war da Co-Trainerin Analyse und ich Cheftrainerin, konnte mir den Kader nicht selbst, also oder gerade den Staff nicht selbst zusammenstellen, also Torwarttrainer, Athletiktrainer, Physios und so. Und dann hatten wir einen im Staff drin, im Team, der es immer wieder drauf angelegt hat. Und irgendwann habe ich gesagt, so Kollege, und jetzt halt mal den Ball flach. Und da habe ich auch gemerkt, wie ich irgendwann sehr dünnhäutig wurde.
Das war das der sagte, jetzt hören wir hier eine Frau zu. Kann die das überhaupt?
Über 30 Minuten erzählt eine Frau in unserem Trainerbüro und wir sind hier eine Profi-Männermannschaft. Wie können wir sowas überhaupt zulassen? Ja, und da bin ich aufgestanden, habe gesagt, Kollege, nur weil du Bälle besser fangen kannst als jemand anderes, bist du da, wo du jetzt bist. Ne? Sonst wärst du ganz woanders und das wäre bestimmt nicht an der Spitze der Nahrungskette.
Das haben Sie gesagt.
Ja. Das war unclever. Das habe ich... Das war unclever, weil er natürlich schon sehr, sehr hohes Ego hatte und danach das dann einfach noch weiter bergab ging. Und solange ich das einfach geduldet hatte, lief's besser, kann man sagen, genau. Und da habe ich ihn rhetorisch ja an die Wand genagelt vor allen. Das war nicht gut, also für die ganze Situation nicht. Und ich glaube aber, dass es irgendwann der Punkt erreicht war. Und deswegen bin ich umso froher, jetzt hier bei eBay zu sein, wo einfach ein Verein da ist, der sehr gute Strukturen hat, der das wertschätzt, was man macht und wo man in Ruhe arbeiten kann. Und ich eben allein schon aufgrund meiner Vita, dass ich selber lange in der Bundesliga gespielt habe in Spanien, einfach auch einen hohen Stellenwert bei den Mädels im Staff und im ganzen Verein habe und da nicht immer wieder beweisen muss.
Und Sie wurden Europameisterinnen mit den U19 Juniorinnen. Auch das natürlich eine Leistung. Das ist das Tagesgespräch live aus dem grossen Saal des Studio Bern. Unser Gast ist die IB-Trainerin Imke Wübbenhorst. Falls auch Sie mal bei einem Tagesgespräch vor Ort dabei sein möchten, können Sie sich anmelden unter srf.ch/Tagesgespräch. Sie haben es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet. Sie sind emotional. Sie können auch laut sein zuweilen. Und das gab da so ein Interview mit Ihnen nach dem Cup-Final im letzten Jahr, den Sie verloren hatten gegen Servet. Und im Interview mit dem Fernsehen SRF nach der Niederlage waren Sie ziemlich geladen. Vielleicht können wir kurz reinhören, ein kurzer Zusammenschnitt.
Man verliert ungerne, man verliert ja noch mehr ungerne ein Finale und noch ungerne gegen so eine widerlich spielende Truppe, die einfach zusammengekauft ist. Wenn es ein Fehler ist, dass der Abstoß in die Hand genommen wird, ist das einfach was. Das muss man pfeifen, wenn die so doof sind. Und da hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass wir dann vielleicht auch mal das Glück auf unserer Seite haben und eine Schiedsrichterin haben mit dem Arsch in der Hose, die so ein Ding pfeift.
Sehr direkt. Und es gab große Schlagzeilen über die Grenzen der Schweiz hinaus. Deutsche Trainerin rastet aus, hieß es zum Beispiel. Wie denken Sie heute über dieses Interview?
Ich muss wirklich sagen, ich lerne als Trainerin und das habe ich gerade schon gesagt, ich lerne auch in solchen Situationen. Ich werde auch da wirklich von eBay gut unterstützt und ich kann auch verstehen, dass es macht keinen Sinn. Also erstmal wacht die Schiedsrichterin morgens nicht auf und sagt sich, boah, aber eBay wische ich heute mal richtig eins aus, sondern die hat sich auch gedacht, die möchte ein tolles Pokalfinale da pfeifen. Und natürlich sind da Fehler passiert, oder es war ein Abseits-Tor, es war ein Handtor, das sind zwei Gegentore gegen uns. Und in dem Moment war ich wirklich sehr, sehr betroffen, weil wir ein gutes Spiel gezeigt haben und ich glaube, wir es verdient gehabt hätten, diesen Pokal mit nach Hause zu
nehmen. Es ärgert sie immer noch ein bisschen.
Klar, aber ich freue mich, dass es was bewegt hat, weil jetzt ist zum ersten Mal in diesem Spiel im Pokalfinale war ein VAR da, der solche Szenen eben hätte abpfeifen können.
Also ein Schiedsrichter, der alles nochmals kontrollieren kann.
Genau, also es bewegt schon auch was, glaube ich, wenn man was sagt. Es kommt natürlich immer auf die Art und Weise an. Und wie gesagt, also es tut mir im Nachgang leid für die Schiedsrichterin und auch so eine Mannschaft wie Servet. Im Endeffekt, ich weiß nicht, manchmal, es soll keine Entschuldigung sein, aber mein Sprachgebrauch ist natürlich als Deutscher ein bisschen anders, als wir es hier in der Schweiz jetzt gewohnt sind. Und wenn ich sage, widerlich spielende Truppe, dann ist das kann man eigentlich als als was Positives. Es ist ein Argument. Also ich sag zu meiner Mannschaft, hey, heute müssen wir richtig widerlich spielen jetzt. Ihr müsst richtig eklig sein auf dem Platz. Weil das würde ich mir manchmal von meinen lieben Bernerinnen wünschen, dass die auch mal so abgezockt sind. Und eigentlich war das eher so damit gemeint. Aber dieses zusammengekauft, ich glaube, jede Mannschaft oder jeder Trainer, der die Möglichkeit hat und die finanziellen Ressourcen, der freut sich, wenn er sich gute Spielerinnen dahin holen kann. Da können die Mädels auch nichts für, dass sie da hingekommen sind. Die wollten auch diesen Pokal gewinnen. Und von daher habe ich schon auch so viel Grips, dass ich jetzt im Nachgang sage, es war nicht gut, es war auch nicht richtig. Und trotzdem, in dem Moment war ich sehr emotional, habe mich auch sehr geärgert für meine Mannschaft. Und da kann ich auch sagen, meine Mannschaft hat in dem Spiel auch Fehler gemacht, auch Fehler, die zu Gegentoren geführt haben. Aber sowas würde ich halt im Interview nicht sagen. Da würde ich meine Mannschaft immer in Schutz nehmen. Und da war irgendwie das Ventil auf der Seite.
SRF Verkehrsinfo von 13.19 Uhr. Vorsicht in der Zentralschweiz auf der A2. Luzern-Basel zwischen Sempach und dem Aichtunnel besteht in beiden Richtungen Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn.
Wir haben junge Menschen auch im Saal, die zum Teil auch Fußball spielen. Und dieses Interview hat auch eine Frage ausgelöst im Saal.
Mein Name ist Altan, ich komme von der neuen Kante Aarau. Nach diesem Interview folgte ja ein Entschuldigungsvideo auf YouTube von Ihnen. Denken Sie, auch ein männlicher Trainer hätte sich im Nachhinein entschuldigt, wenn er im Fernsehen so emotional geworden wäre?
Ja, also ich glaube, ich habe mein eigenes Verhalten ziemlich schnell reflektiert. Einfach schon, ja, wo ich dann zur Pressekonferenz musste, habe ich mich schon in der Pressekonferenz entschuldigt, aber auch im Nachgang, wie gesagt, noch mit den Verantwortlichen von eBay darüber gesprochen, dass das nicht das ist, wie wir auftreten wollen und dass das einfach kein gutes Bild auf den Verein letztlich wirft, oder? Wir sollen bei unserer Leistung bleiben, wir sollen uns mit dem beschäftigen, was wir wirklich in der Hand haben und nachdem ich dann auch noch mit anderen darüber gesprochen hatte, war für mich schon auch klar, dass ich mich auch intrinsisch von mir aus entschuldigen möchte für diese Situation, aber ich glaube, dass wenn ein Trainer ja auch sehr reflektiert ist und Rückgrat hat, dann entschuldigt er sich. Und wenn er vielleicht über sein Ego nicht springen kann und sagt, ist immer noch und waren immer noch solche Tore, die nicht zählen dürfen und vielleicht gar nichts bei sich sieht, dann kriegt er das wahrscheinlich weniger hin. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das ein Problem ist von Mann, Frau. Ich glaube, es ist eher ein Ding, wie was für eine Persönlichkeit hast du, was für Schlüsselkompetenzen bringst du selber mit. Und ich glaube, ja, dass ich da gut unterstützt wurde und
Sie sagen unterstützt, aber wurden Sie auch ein bisschen unter Druck gesetzt von eBay? Jetzt entschuldigen Sie sich, das geht so nicht.
Nee, ich glaube, wir haben darüber gesprochen, wie es auch aufgefasst werden kann. Und ich habe auch gesagt, okay, ja, ich kann das auch so verstehen und das war nicht meine Absicht. Und dann habe ich dieses Interview oder dieses Entschuldigungs-, die Videobotschaft, habe ich ganz alleine, ohne dass mir jemand mit der Pistole im Rücken stand, habe ich über die Bühne gebracht und habe mir da selber zurechtgelegt, was ich da gerne sagen möchte und loswerden will.
In weniger als 100 Tagen beginnt die Fußball-EM der Frauen in der Schweiz und viele erhoffen sich ja dank dieses Großanlasses einen Schub für den Frauenfußball. Erwarten Sie einen solchen Schub?
Ja, weil ich glaube, dass bislang wenig Leute Live-Spiele von Frauen im Stadion gesehen haben. Und ich glaube, so ein nationales Event, also ein internationales Event, wo man dann wirklich seine Nation unterstützen kann, wo man sagt, hey, natürlich möchte ich mal die Schweizer Nationalmannschaft oder mal ein Länderspiel sehen. Egal, wenn ich jetzt als Deutsche hier bin, möchte ich vielleicht auch mal die Deutschen sehen. Und das lockt Leute ins Stadion, die vielleicht sonst nicht ins Stadion gehen. Und auf einmal, und ich glaube, der Frauenfußball, die Entwicklung ist generell noch sehr jung im Gegensatz zum Männerfußball. Und dann ist es einfach so, dass man dann jetzt wirklich guten Fußball sieht. Also man sieht wirklich technisch starken Fußball, man sieht Mädels, die sehr, sehr athletisch sind, die jetzt wirklich das auch professionell betreiben können. Und deswegen glaube ich, kann es sehr, sehr viele Leute wirklich überzeugen von dem Sport. Und auch, wenn man dann einmal im Stadion war, glaube ich, dann sieht man vielleicht mal eine Iman Bönne, die jetzt bei uns bei eBay spielt, Naomi Luye, wo wir hoffen, dass sie noch fit wird. Sie hat eine Verletzung. Und dann sagt man vielleicht danach, oh, die Mädels sagen, boah, die hat so toll gespielt, jetzt möchte ich auch mal zu IB ins Stadion kommen und möchte sie auch mal live sehen. Also ich glaube, wir müssen es schaffen, Identifikationsfiguren zu schaffen und damit junge Mädels zu begeistern und zu sehen, dass es ein Fußballfest sein kann, dass man mittlerweile, dass es sich lohnt, dafür was zu opfern, weil man eben, so wie ich jetzt, als professionelle Trainerin arbeiten kann. Und ich glaube, das kann einen riesen Push geben. Und jetzt müssen wir noch zusehen, dass wir genug Fußballplätze in Bern haben, dass auch genug Mädels dann spielen können.
Was ja aber interessant ist, Sie sagen ja, Aufschwung ist gut, eine Professionalisierung auch, aber Sie sagen, wir dürfen nicht die Fehler der Männer wiederholen. Welche Fehler meinen Sie?
Ja, genau. Ich glaube, so ein Mensch muss immer ganzheitlich betrachtet werden. Und wenn wir jetzt eine Sozialisation haben, die ausschließlich im Fußball stattfindet, und da ist es ja wirklich häufig so, dass viele Dinge abgenommen werden, ja. Und das natürlich fangen wir jetzt auch damit an.
Also dass die Männer quasi, ihnen wird alles erledigt im Fußball. Sie sind nur in dieser Fußballbubble drin. So.
Ja, genau. Sie besuchen Internatsschulen und leben im Internat, wo ihre Wäsche gewaschen wird, wo für sie dann gekocht wird, wo ihnen gesagt wird, dann musst du da sein, dann werden sie da und da hingebracht. Und ich glaube, so erzieht man sich Menschen, die folgen können, aber vielleicht gar keine entscheidungsfähigen Persönlichkeiten, aber eben auch keine Persönlichkeiten, die wissen, was wirklich los ist in der Welt, oder? Und ich glaube, wenn man nur noch ein Fernstudium oder alles irgendwie einem so leicht gemacht wird, aus der Hand genommen wird, dann nehmen wir den jungen Persönlichkeiten eine Chance, sich zu entwickeln, sich durchzusetzen, entscheidungsfähig zu werden. Und das merke ich, ich bin einen ganz normalen Weg gegangen. Ich bin schon mit 16 ausgezogen, habe alleine in der Wohnung gelebt, bin zur Schule gegangen, habe eine normale Universität besucht und da habe ich meine besten Freunde kennengelernt. Und auch das gibt so ein bisschen Möglichkeit, wenn mein Training schlecht war und ich dann nur aufs nächste Training warte, dann das nagt an mir, wenn ich nur darüber nachdenke. Wenn ich aber zwischendurch ins Büro oder einen anderen Job habe oder auch andere Menschen, die mich dann vielleicht auffangen können, die nicht nur aus dem Fußball kommen, wo auch andere Dinge zählen, dann glaube ich, ist das sehr, sehr viel wertvoller für so einen Menschen.
Und aber das würde heißen, Sie möchten eigentlich gar nicht, dass die Frauen vom Fußball leben können, sondern es wäre besser, wenn sie noch ein bisschen arbeiten würden daneben.
Genau, ich glaube, es muss, natürlich macht es keinen Sinn, dass ich jetzt einen Möbelpacker, eine Möbelpackerin bei mir habe oder eine, die auf dem Bau arbeitet und abends total abgehetzt zu mir ins Training kommt. Das macht keinen Sinn. Es macht aber schon Sinn, glaube ich, dass man sich geistig betätigt, dass man in einem Umfeld ist, im sozialen Kontext eingebettet, wo man sich mit alltäglichen Dingen austauscht, unterhalten kann, wo man dann vielleicht 50% arbeitet und wo man eben weiterhin so einen Doppelweg geht. Ich weiß, viele Frauen gerade, die jetzt den Frauenfußball sehr pushen wollen, sehen es anders. Aber für mich, also mir persönlich hat es extrem geholfen und auch jetzt als Trainerin. Jeder weiß, glaube ich, als Trainer ist man immer so das schwächste Glied. Oder wenn es nicht läuft, bevor man die Mannschaft austauscht, kommt der Trainer raus. Und ich denke mir so, ja, okay, dann ist das vielleicht so. Aber ich habe Sportbio studiert. Ich habe an Gymnasien in Deutschland lange gearbeitet als Lehrerin. Ich habe jetzt hier eine Äquivalenzprüfung. Ich könnte an Maturitätsschulen hier arbeiten. Und das gibt mir auch so eine gewisse Sicherheit und so eine gewisse Souveränität in Situationen, dass ich auch nicht alles mit mir machen lassen muss. Und viele sind ja irgendwann so abhängig, dass sie von Verein zu Verein tingeln und aufstellen, wer auch immer da oben sagt, wer aufgestellt werden muss oder so. Und ich glaube, um so eine Autonomie diesen Menschen auch beizubehalten, ist es auch wichtig. Also es gibt für mich viele positive Punkte und wenn man die gegeneinander aufwiegt, glaube ich, ja, sollten wir Strukturen schaffen, dass es möglich ist, sowohl auch sich geistig, sozial irgendwie zu positionieren und eben auch Fußball zu spielen und trotzdem genug Regenerationsmöglichkeiten und all das zu gewähren.
Wir haben noch einmal eine Frage aus dem Publikum. Ich schaue kurz, ja, da hinten, genau.
Ich bin Naika von der Alten Kantonsschule in Aarau. Was möchten Sie in Ihrer Karriere noch unbedingt erreichen?
Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber durch die Qualifikation jetzt, dadurch, dass wir die auf dem ersten Platz abgeschlossen haben, spielen wir zum ersten Mal international, also werden Europa Cup heißt das im Frauenfußball, werden wir spielen und das war zum Beispiel von mir als Trainerin immer ein Riesentraum, das einmal zu erreichen. Und für mich ist es jetzt wirklich wichtig, mit guten Menschen weiterzuarbeiten und in einem Club zu sein, wo gute Strukturen sind. Gerne würde ich jetzt natürlich auch noch den Champions League Platz holen und das würde bedeuten, dass wir die Playoffs gewinnen müssen. Aber das sage ich so unter vier Augen im Vertrauen hier.
Und Sie müssen vielleicht bei IBE bleiben, bis der Club Berner Young Boys and Girls heißt.
Nein. Ich finde, das ist ein sehr toller Traditionsverein und der Name hat wirklich seine Tradition hier. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir die Frauen der Young Boys sind und spiele sehr gerne unter diesem Namen.
Imke Wippenhorst, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Die Fußballtrainerin Imke Wübbenhorst im Tagesgespräch bei Simon Hulliger. Die Sendung wurde gestern live im Studio Bern vor Publikum aufgezeichnet. Das waren die Mittagsinformationen von Radio SRF. Verantwortlich für die Nachrichten Patrick Seiler. Mein Name Radka Laubacher. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.
Eis am Nachmittag.
Und das Mikrofon übernehmen tut der Stefan Siegenthaler. Wünsche ebenfalls einen guten Nachmittag und denen, die aktuell auf der Straße sind und nicht so wirklich vorwärts kommen, viel Geduld.
SRF Verkehrsinfo.
Mit Übersicht von 13.29 Uhr zuerst Entwarnung in der Zentralschweiz. Auf der A2 Luzern-Basel zwischen Sempach und dem Eichtunnel besteht keine Gefahr mehr durch Tiere auf der Fahrbahn. Dann vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden, 3 Kilometer Stau, eine halbe Stunde Wartezeit ab Wassen. Die Autobahneinfahrten in Wassen und Göschenen Richtung Süden sind gesperrt. Sowie Stau dann in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz. Gute Fahrt wünschen wir euch und jetzt vor allem viel Glück, weil es gibt etwas Wunderbares zu gewinnen. Vielleicht, wenn es mal gerade nicht so sonnig ist wie aktuell in der Schweiz und man vielleicht gerne mal wieder irgendwo drinnen etwas macht. Nämlich Pass für die verschiedensten Schweizer Museen im Wert von über 170 Franken gibt es zu gewinnen. Jetzt bei uns im Nachmittagsspiel 3 von 5. Das, wenn ihr durchkommt und mindestens 3 von 5 Fragen richtig habt. 0848 440 222. Probiert es einfach mal. Kostet nichts, verlieren könnt ihr auch nicht. Höchstens gewinnen. Im dümmsten Fall. 0848 440 222. Und hier der Christopher Cross. Say you'll be mine. We'll be right back.
ever dance with the guy who gives you the eye? Let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, oh, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance and go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? Must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Save the last dance for me. I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Don't forget who's taking you home or in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh baby, won't you save the last dance for me. Ooh, you make a promise that you'll save the last dance for me. I don't wanna lose you. I don't even
Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. Am 20 Minuten vor der 2, Freitagnachmittag.
SRF 1, 3 von 5.
Spielen wir heute mit dem Peter Schindler von Männendorf im Kanton Zürich. Er ist 78, pensioniert, hat er mir gesagt. Aber das mit dem pensioniert ist eben nicht ganz so richtig. Er ist nämlich immer noch ein bisschen am Arbeiten, ich würde sagen, so auf einer 10%-Basis. Ist er nämlich immer noch tätig als Mathematiklehrer an der SEC A, also in der Oberstufe. Das ist mit 13- bis 16-jährigen Schülerinnen und Schülern. Guten Nachmittag, Herr Schindler.
Grüß euch wohl, herzlichen
Dank. Hat es irgendeinen Moment gegeben im Unterricht, wo ihr denkt, genau darum gebe ich mit 78 immer noch Unterricht?
Gute Frage. Die gibt es eigentlich sehr oft. Wenn die Schüler mir sagen, ich habe mit Schülern allein eine kleine Gruppe, oder? Mhm. Und wenn die Schüler nach der Stunde sagen, sie, jetzt habe ich es begriffen, jetzt ist alles klar, oder dank Ihnen habe ich eine gute Note geschrieben, dann ist das Größte für mich.
Schön, wunderbar. Und dann, aber macht man, glaube ich, schon nur, wenn man auch ein bisschen Fan ist von Mathematik, oder? Also,
ja. Muss ein bisschen etwas wissen darüber, ja.
So,
ja.
Ich habe letztes Mal auf Social Media so eine so blöde Rechnung gesehen. Ich weiss nicht, für euch wird das jetzt leicht sein, aber die Frage war, was gibt 2 plus 2 mal 2?
Ja, das gibt 6.
Voilà. Und da gibt es jetzt Leute, die sagen, das gibt doch 8.
Nein.
Das ist eben die Punkt von Strich
heisst
aber. Also das heisst nichts anderes als zuerst wird multipliziert und dividiert, erst dann addiert und subtrahiert. Also haben wir noch ein bisschen etwas gelernt. Wunderbar. Also jetzt schauen wir mal, wie sich das rechnet für euch im wahrsten Sinn vom Wort, dass ihr hier angeläutet und wollt mitspielen. Bei unserem Nachmittagsspiel 3 von 5, das ist ja schon im Namen erklärt, es gibt 5 Fragen, 3 müssen richtig sein, wenn ihr schaffen, können natürlich auch mehr schaffen. Dann gibt es eine Jahreskarte für Schweizer Museen im Wert von 177 Franken. Ihr seid bereit?
Schön. Ja, bin
ich. Also, starten wir. Heute vor 50 Jahren ist Microsoft gegründet worden, der heute grösste Softwarekonzern der Welt. Von euch möchte ich als erstes wissen, Herr Schindler, welches von Ihren Betriebssystemen ist denn früher rausgekommen? Ist das Microsoft DOS oder Microsoft Windows?
Das DOS.
Welche Übernahme hat Microsoft mehr Geld gekostet? Dann, wo sie Skype gekauft haben, 2011, oder dann, wo sie das Netzwerk LinkedIn gekauft haben, 2016? Also, was war teurer gewesen, LinkedIn oder Skype?
Sag mal LinkedIn.
Wer war zuerst Chef von Microsoft? Der Bill Gates oder der Steve Ballmer?
Bill Gates.
Microsoft hat auch eine Spielkonsole rausgebracht, die sogenannte Xbox. Welche ist denn weltweit erfolgreicher, die Xbox oder die PlayStation von Sony?
Sony.
Viele kennen Windows auch vom Spiel Solitaire, das mit dem französischen Blatt gespielt wird, also mit Karten wie Herz, Karo, Pik und Kreuz. Die Karten, die man ja auch vom Poker kennt. Die Frage ist, was hat denn mehr Karten? Das klassische französische Blatt, das ich gerade darüber geredet habe, oder der Schweizer Jass?
Nein, das französische Blatt, das ich vorhin erwähnt habe.
Das hat mehr Karten, nämlich wie viel?
Irgendwo etwas über 50, glaube ich, oder?
Ja, nicht schlecht. 52. Und dementsprechend haben wir hier schon gerade den ersten Punkt. Wunderbar. Also das französische Blatt oder eine Pokerkarte, das sind 52. Pro Farbe gibt es ja 2 bis 10. Dazu Bub, Dame, König und Ass. Und Schweizer Ass, dort kennen wir 2 bis 5 nicht. Die fehlen dort. Und darum 36 Karten. Dann war die Frage wegen der PlayStation oder der Xbox. Die PlayStation, hat er gesagt, die sind erfolgreicher. Da können wir mal das aktuelle Modell anschauen. Das ist die PlayStation 5. Da hat man über 60 Millionen Stück verkauft. Die Xbox Serie X und S, das ist dort die aktuelle Variante, da hat man 28 Millionen Stück verkauft. Und auch frühere Modelle von Sony waren immer erfolgreicher gewesen.
Gut.
Dann ist die Bill Gates-Geschichte. Wer war zuerst CEO von Microsoft? Bill Gates oder Steve Ballmer? Der Steve Ballmer ist vom Jahr 2000 weg. Ist der CEO gewesen. Der Bill Gates war Mitgründer und dementsprechend von ganz Anfang an dabei. Und da haben wir schon den dritten Punkt.
Wow. Wunderbar.
Ja, sehr gut gemacht. Gibt es 6, kann ich euch schon mal sagen. Weil auch die anderen sind absolut richtig gewesen. Skype, da haben sie 8,5 Milliarden hergeblättert. Für das es übrigens, Klammerbemerkung, im Mai von diesem Jahr eingestellt wird, Skype.
Ja, genau.
LinkedIn, da haben sie 26 Milliarden gezahlt, also deutlich mehr. Und das mit dem Betriebssystem auch noch gerade richtig gewesen. Microsoft DOS, das ist 1981 rausgekommen. Windows erst 4 Jahre später, 1985. Ja, also das scheint wow. Ein guter Lehrer zu sein, wenn er immer alles richtig hat.
Das ist nie gut, wenn der Lehrer alles richtig hat.
Das ist nie gut. Ohne Lehrer muss lernfähig bleiben, meint er.
Absolut. Dann haben die Schüler auch den Blausch.
Super, danke. Vielmal habt ihr mitgespielt und viel Vergnügen in den Schweizer Museen, wo da eure Jahreskarte Gültigkeit hat. 177 Franken wert hat die und ihr habt so eine gewonnen. Gratulieren und einen schönen Nachmittag euch.
Danke Ihnen sehr herzlich und einen schönen Tag noch.
SRF 1, 3 von 5.
Spielen wir am Montag wieder, vielleicht dann mit euch.
Pourquoi tu me demandes mon âge? Je n'en ai plus. Sous mon maquillage, tes yeux me tuent. Je ne fuis pas, je voyage. In situ, le ciel est sans nuage. Pourquoi tu me demandes mon nom? Je n'en ai plus. J'ai changé de blouson, tes yeux me tuent. Ça ne fait rien si je fonds. In situ, le soleil est de plomb. Quoi tu joues? Dis-moi tout, dis-moi si tous les coups ne sont pas permis. Je ne suis pas fou, à Saint-Alire, je tiens debout, ma peau c'est du cuir. À quoi tu joues? Dis-moi si tous les coups ne sont pas permis. Je ne suis pas fou, à Saint-Alire, je tiens debout, tu mens comme je respire. Pourquoi tu me demandes où je vais? Je ne sais plus, mes rêves sont légers. Ton sourire me tue, je suis désarmée. In situ, l'horizon se défait. Pourquoi tu me demandes pardon? Je ne sais plus, qui a tort ou raison. Tes yeux me tuent, si je suis fille ou garçon. In situ, je suis à la maison. À quoi tu joues?
Auf SRF 1 am gleich 10 Minuten vor der 2. Das ist ein Lied, das nicht per Zufall gelaufen ist. Nein, da hat sich unsere Musikredaktion natürlich viel Gedanken dazu gemacht. Vielleicht mal wieder etwas Französisches wäre nicht schlecht. Nach der 2, da ist aber fertig, Musikredaktion. Da bestimmt ihr, was für Musik läuft. Bei 1 auf Freitag mit der Marietta Tomaschett, die jetzt schon bei mir sitzt. Sag mal, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man kann Musik wünschen kann. Mhm. Gibt es irgendeinen Kanal, wo man vielleicht ein bisschen schneller
dran kommt? Also wenn er mir gefällt, ist die Chance.
Also wäre der Hörer?
Ja, der. Nein, die Musik, die er will. Nein, seriös. Nein, natürlich nicht. Nein. Mir muss er nicht gefallen, aber die meisten tun ja mailen, srf1.ch oder anrufen, alles auch gut. Aber wenn man eine Sprachnachricht schickt auf WhatsApp, da ist, ich will jetzt nicht sagen, die Chance grösser, aber wenn es noch ein bisschen eine witzige Sprachnachricht ist und so, ja, das wäre
gut. Ist man ein bisschen auf der Überholspur?
Ja, eventuell.
Sehr gut. Also, dann geben wir natürlich Nummern durch für uns Sprachnachrichten zu schicken. 079 132 132 1. Die Nummer jetzt sehr schnell abspeichern und dann könnt ihr uns schnell eine Sprachnachricht schicken. Und zwar schon ab jetzt.
Natürlich.
079 132 132 1. Neben ist auch schön, wenn dir der Marietta ein bisschen gefallen. Freut sie sich ein Loch im Bauch.
es auf dem Vorteil der Tür.
Delta Lady. Am Mikrofon war Stefan Siegenthaler. Jetzt kommt Marietta Tomaschett, gerade nach der 2.
SRF Verkehrsinfo.
Mit der Übersicht von 13.59 Uhr. Zuerst vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 3 Kilometer Stau. Die Autobahneinfahrt in Wassen und Köschen in Richtung Süden sind gesperrt. Stau oder stockend, dann Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich, ab Lutherbach bis Niederbipp und im Aargau Richtung Zürich zwischen Lenzburg und Meggenwil.
Die Nachrichten von SRF um 14 Uhr mit Mario Storni. China führt Gegenzölle ein. Für Waren aus den USA gilt künftig ein Aufschlag von 34%. Und Bund und Kantone nehmen Wiederholungstäter ins Visier. Kriminelle Ausländerinnen und Ausländer sollen konsequenter inhaftiert und ausgeschafft werden. Die Wetteraussichten, es bleibt sonnig und mild mit 20 bis 23 Grad. China reagiert auf die Zölle von US-Präsident Donald Trump und kündigt Gegenzölle an. Ab kommender Woche wolle China auf Waren aus den USA einen Zollzuschlag von 34% erheben. Diese Ankündigung hat an der Börse einen Kurssturz ausgelöst. Einzelheiten von Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
China reagiert als erste grosse Wirtschaftsmacht auf die jüngsten Zollerhöhungen von Donald Trump. Das Land wird nun ebenfalls höhere Zölle einführen, und zwar auf alle Waren aus den USA. Der Zollzuschlag beträgt 34%, so viel wie die USA auf chinesische Waren erheben. Gleichzeitig will China bei der Welthandelsorganisation WTO eine Klage einreichen gegen die US-Zölle. Damit signalisiert China, dass es den Zollstreit über den ordentlichen Weg des Völkerrechts lösen will und nicht wie die USA in eigenmächtiger Art und Weise. Mit diesen Gegenzöllen von China droht nun aber das von vielen befürchtete Szenario, dass international eine Zollspirale in Gang kommt und damit die gesamte Weltwirtschaft geschwächt wird. Entsprechend heftig haben nun die Börsen auf diese Ankündigung reagiert. Der Schweizer Börsenindex SMI ist regelrecht abgesackt, nachdem die internationalen Börsen heute Morgen schon deutlich im Minus gestartet sind.
Ja, aktuell ist der Swiss Market Index 4,5% im Minus. Der SMI liegt